Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Die kollektive Leitung im Kulturbereich, sie liegt voll im Trend. Bei der Documenta in Kassel läuft das zwar gerade nicht so gut, aber vielleicht demnächst beim Theatertreffen. 4 Frauen aus 3 Ländern, sie sollen in Zukunft dieses hierzulande wichtigste Theaterfestival leiten. Das wurde in dieser Woche bekannt. Und diese Nachricht, die sorgte für einige Aufregung. Auch weil der designierte Intendant der Berliner Festspiele, Matthias Pees, zum Beispiel hier im Programm Sätze wie diese sagte.
Das deutschsprachige Stadt- und Staatstheatersystem ist ja mitnichten sozusagen exklusiv nur bei uns existent, sondern es gibt es eben auch von hier aus Gen Osten in vielen Ländern. Und das macht es natürlich auch ganz anders vergleichbar. Darauf sind die deutschen Theater eingestiegen und das wollen wir im Theatertreffen in Zukunft stärker reflektieren.
Ja, wie diese Andeutung auf die Vergleichbarkeit der Theatersysteme zu verstehen ist und wie er die Neuausrichtung des Theatertreffens bewertet, das fragen wir gleich das ehemalige Jurymitglied Georg Kasch. Gemunkelt wurde schon länger hinter vorgehaltener Hand, dass dem Theatertreffen eine größere Veränderung ins Haus steht. Am Mittwoch dann die Pressemitteilung des designierten Berliner Festspielchefs Matthias Pees auf Yvonne Büdenhölzer, die dieses wichtigste Branchenfestival 11 Jahre lang geleitet hat, folgen jetzt 4 Frauen, eine ukrainische Regisseurin, eine polnische Kulturmanagerin sowie eine deutsche Produktionsleiterin und Dramaturgin. Ein Leitungsteam, das, wie es heißt, alle einzelnen Festivalformate zukünftig gemeinsam und gleichberechtigt verantwortet, diese miteinander stärker verzahnt und die Zusammenarbeit der KritikerInnen-Jury gemeinsam koordiniert. Soweit also die Pressemitteilung. Georg Kasch war 3 Jahre Teil der 7-köpfigen Theatertreffen-Jury und jetzt ist er bei mir. Schönen guten Tag, Herr Kasch.
Hallo.
Als Sie das gelesen haben, diese Ankündigung für eine Neuausrichtung, was ging da in Ihnen vor?
Naja, erstmal klingt das super. Ich finde ja, so ein Leitungskollektiv, weiblich jung, mit so einer krassen Erfahrung, das klingt irgendwie durchaus nach was, wo man mitarbeiten kann und was so ein Festival natürlich auf eine tolle Weise verändern kann. Die Frage ist nur, ist dieses Leitungskollektiv die richtige Leitung für das richtige Festival? Weil man muss sich das so vorstellen, die Hauptaufgabe von der Theatertreffenleitung war bisher jedenfalls so, die KritikerInnen-Jury wählt 10 Inszenierungen aus, so im Januar, Anfang Februar. Und dann ist das die Hauptaufgabe der Festivalleitung, diese 10er-Auswahl umzusetzen. Das heißt, irgendwie, es ist ein wahnsinnig organisatorischer Aufwand. Man muss mit diesen ganzen 10 verschiedenen Theatern ganz viel klären und so weiter. Bis zum Mai ist es ein relativ kurzer Zeitraum. Das heißt, da muss es bang, bang, bang gehen. Und dazu kommt noch so ein bisschen Diskurs, also sprich irgendwie so Diskussion oder andere Veranstaltungen, die das Ganze so ein bisschen rahmen und die Themen, die diese 10 Inszenierungen mitbringen, dass die irgendwie gerahmt und eben weiter diskutiert werden. Und dazu kommen noch diese Nachwuchsplattformen, das sind das internationale Forum, das ist der Stückemarkt und das ist der Blog. Und das war es eigentlich.
Aber das hat Yvonne Büdenhölzer ja auch nicht ganz allein gemacht. Sie hat sozusagen das Theatertreffen geleitet, aber sie hatte fürs Forum, aber auch für den Stückemarkt immer noch andere Personen, die da mitgearbeitet haben. Also so gesehen ist es vielleicht gar nicht so eine große Veränderung.
Es ist erstmal keine große Veränderung, außer dass jetzt dieses Team sich eben als Team nach vorne stellt. Also auch Yvonne Büdenhölzer hat ja mal gesagt, mein Team und ich, ne? Und da war ja auch klar, wer dahinter steckt. Also zum Beispiel war Nychati Üziri zuständig für das internationale Forum. Also auch die hatten eine Aufteilung und auch hier wird jetzt spannend sein, ob die sich irgendwie aufteilen oder ob die das jetzt wirklich alle komplett kollektiv leiten, was man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, werden wir sehen. Aber die Frage ist, die haben jetzt hier so ein krasses Profil an kuratorischem, auch an künstlerischem. Also teilweise sind die auch richtig als Regisseure tätig, Wissen und Erfahrung, dass die Frage ist, wozu braucht es dieses ganze geballte Wissen und diese ganze geballte Erfahrung, um ein Festival einfach umzusetzen, was sie kuratorisch nicht wirklich mitbestimmen können. Und da hat mich auch so ein bisschen stutzig gemacht, also es gibt ja diese Formulierung zum einen, dass es darum gehen soll, mit der KritikerInnen-Jury gemeinsam das Festival zu koordinieren. Auf jeden Fall ist da die Frage eben, wer soll wie was koordinieren, weil bislang war da eben nichts koordiniert. Bislang war es so, die Jury hat eben was entschieden, nach eben einem unglaublich langen, aufwendigen Gesichtungsprozess bis zu 500 Inszenierungen im Jahr gesichtet und dann eben gemeinsam herausgefunden, was sind die 10 bemerkenswerten Inszenierungen für uns. Und das hatte so auch nicht unbedingt was mit kuratorischen Gedanken zu tun, sondern wirklich am Ende war das ein demokratischer Abstimmungsprozess. Und man kann das absolut dämlich finden und man kann das irgendwie angreifen und man kann das diskutieren, aber das hat natürlich so einen gewissen Wert, weil es ist eben mal nicht betriebsnudelig. Es sind nicht die üblichen Leute, die mit, auch mit irgendwelchen Leuten verbandelt sind oder irgendwelche Schlagworte nach vorne stellen, sondern es sind KritikerInnen, die äußerst unterschiedlich sind. Also natürlich sind das alles weiße MittelstandsbürgerInnen, ne? Aber irgendwie sozusagen darin haben die äußerst unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben und so weiter. Und da irgendwie so einen Diskussionsprozess zu gehen und dann irgendwie eine Entscheidung zu treffen, das hat natürlich irgendwie einen Wert an sich, glaube ich.
Also das ist ja zum einen, das hat man ja in den Reaktionen in den Medien ja schon bemerkt, die Sorge, dass die Zehnerauswahl internationalisiert werden könnte. Ulrich Seidler von der Berliner Zeitung forderte schon Denkmalschutz für diesen Markenkern des Theatertreffens. Also was ich jetzt raushöre, ist, dass Sie befürchten, dass es dann doch eine Einflussnahme gibt durch dieses neue Leitungsteam?
Da bleibt auf jeden Fall die Pressemitteilung sehr unklar. Und das muss man der jetzt, glaube ich, vorwerfen. Also es gibt dann irgendwann im Herbst ja eine weitere Pressekonferenz, wo dann die konkreten Pläne präsentiert werden sollen. Und bis dahin ist halt große Spekulation angesagt. Und gerade mit so einer unklaren Pressemitteilung, die zum Beispiel auch davon spricht, dass das Theatertreffen stärker mit dem mittel- und osteuropäischen Raum vernetzt werden soll, da fragt man sich halt einfach, wie soll das aussehen? Also gibt es ein Rahmenprogramm, wo dann plötzlich polnische und ukrainische Inszenierungen eingeladen werden? Oder aber soll die Jury etwa irgendwie auf den Raum mit angesetzt werden oder so? Das ist ja irgendwie alles total unklar. Und aus meiner Perspektive kann ich sagen, das ist ja schön, wenn die Theatertreffenleitung, die neue, dann eine tolle Expertise mitbringt. Aber die Jury hat die natürlich nicht, sondern die Jury hat eine Expertise für den deutschsprachigen Raum. Und natürlich gab es bislang auch schon englischsprachige Einladungen, ne, die dann im deutschsprachigen Raum produziert wurden oder koproduziert wurden. Aber, sagen wir mal so, Englisch ist schon alle unsere zweite Umgangssprache. Ne? Also da gibt es also durchaus irgendwie so viel Kenntnis, dass man auf jeden Fall beurteilen kann, was macht das mit der Produktion, wie funktioniert das irgendwie in einem sinnlichen Kontext. Und ich meine, dass sich was beim Theatertreffen verändern muss, das ist ja total klar. Also zum Beispiel könnte man, und das hätte viel näher gelegen, also dass man zum Beispiel halt bei der Jury einsetzt und irgendwie guckt, wie kann man irgendwie diese eben sehr weiße mittelständische Jury vielleicht noch ein bisschen anders durcheinander wirbeln. Da hat es auch schon gedankliche Ansätze gegeben. Und da hätte man ja irgendwie weiterdenken können. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass es dazu auch irgendwie gar keine Ideen hier in diesem Papier gibt. Aber gut, es ist ein erster Entwurf.
Was würden Sie denn sagen, ist diese noch nicht konkret festzuhaltende Neuausrichtung Richtung Mittelosteuropa, was die aussagt?
Ja, das ist eben die große Frage. Dadurch, dass es in Deutschland, gerade auch in Berlin, jetzt keine so extrem große Expertise für Osteuropa gibt auf dem Theaterbereich, ist es natürlich erstmal neu, was da kommt. Und dass Polen und die Ukraine eine sehr reiche Theaterlandschaft haben, das wissen wir ja auch nicht erst seit Ewelina Marciniak, zum Beispiel eine Regisseurin, die jetzt verstärkt in Deutschland arbeitet und jetzt in diesem Jahr zum Theatertreffen eingeladen war. Sondern da gibt es natürlich eine extrem reiche Tradition, auch Avantgarde-Tradition und so weiter, die das europäische Theater bereichert hat. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, da mehr zu erfahren, mir das anzugucken. Der Punkt ist eher, wie verändert das eben das Festival an sich? Und ist das sozusagen eine interessante Bereicherung? Bislang hat es ja auch schon Versuche gegeben, durch so eine Art freie Szene-Showcase oder so das Programm der 10 Inszenierungen zu erweitern. Das kann man eben immer wieder punktuell machen und man muss eben nur gucken, dass die Balance stimmt. Also wenn es zum Beispiel 10 Inszenierungen gibt, die die Jury ausgewählt hat und daneben 10 Inszenierungen gezeigt werden aus Polen, der Ukraine und vielleicht auch noch anderen Ländern, vielleicht sogar Weißrussland oder so, die das Ganze ergänzen. Da muss man eben gucken, wie stark und wie prominent gesetzt das Rahmenprogramm ist und ob das das andere nicht überstrahlt und wie das vielleicht auch irgendwie in Dialog treten kann. Das sind eben alles Sachen, die noch total unklar sind. Und entscheidend ist ja auch, wie das Publikum reagieren wird. Ne? Also es wird natürlich auch eine Abstimmung mit den Füßen geben. Gibt es bald ein Publikum, was noch bereit ist, diese 50 Euro und mehr für ein Theatertreffenticket auszugeben? Das hat sich ja schon in diesem Jahr so ein bisschen gezeigt, dass es nicht mehr so ganz einfach war, kein Selbstläufer war, das große Festspielhaus zu füllen. Und ich glaube, daran wird sich auch das neue Leitungsteam messen lassen müssen. Ne? Kriegt es die Bude wieder voll? Ist das Festival eines mit so einer großen Strahlkraft, dass der Laden voll wird, dass es mehr Geld geben wird für ein wahnsinnig ausuferndes Parallelprogramm oder so? Das wage ich auch zu bezweifeln, wenn man sich so ein bisschen die gesamte kulturpolitische Lage anguckt. Insofern steht das, glaube ich, alles unter Vorbehalt. Und ja, wir müssen beobachten, was passiert.
Das machen wir. Georg Kascher war 3 Jahre in der Theatertreffen-Jury. Wir haben gemeinsam ein bisschen überlegt, was diese vagen Informationen zur Neuausrichtung des Theatertreffens unter einer Viererleitung, nämlich unter Olena Apchel, Martha Hewelt, Caroline Hochleichter und Joanna Nukowska, was das bedeuten könnte. Vielleicht erfahren wir ein bisschen mehr in der kommenden Woche. Da ist dann Caroline Hochleichter zu Gast im neuen Theater-Podcast und vielleicht verrät sie uns dann noch ein paar mehr Informationen, wie es weitergeht bei den Berliner Festspielen und beim Theatertreffen. Georg Kasch, ganz herzlichen Dank erstmal.
Gerne.
Sie hören Rang 1, das Theatermagazin im Deutschlandfunk Kultur. Am Staatstheater Augsburg, da gibt es am kommenden Dienstag eine ganz besondere Uraufführung. Die Proben dafür haben schon vor 4 Jahren begonnen. Da trafen sich erstmals Künstler vom Ukwanda Puppets and Design Art Collective aus dem südafrikanischen Kapstadt mit Theatermacherinnen vom Staatstheater Augsburg. Gemeinsam haben sie ein Stück entwickelt, das sich mit Wasser beschäftigt. Und Dorothea Schröder ist die Regisseurin des Ganzen und von Anfang an dabei. Schönen guten Tag, Frau Schröder.
Hallo.
Iskalo Somlambo, der Ruf des Wassers, so ist der Titel. Wie kam es denn zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit?
Also zu der Zusammenarbeit kam es eigentlich eher durch einen Zufall. Der Autor Andreas Hilger, der mit dem Staatstheater Augsburg recht gut verbandelt ist, kam Justameng aus Kapstadt im März 2018 zurück. Nun hatte dort die Idee, die er dem Intendanten vorgeschlagen hat, ein Projekt einzureichen zum Thema Wasser, weil in Augsburg gerade die Bewerbung für die Anerkennung des Wassermanagementsystems zum Weltkulturerbe wirklich auf Hochtouren lief und in Kapstadt zu dem Zeitpunkt großer Wassermangel herrschte nach 4 Jahren schlechtem Regen, Dürre und der Day Zero als Drohung sozusagen ausgesprochen wurde. Day Zero wäre der Tag gewesen, an dem der Stadt Kapstadt das Wasser ausgegangen wäre.
Jetzt ist Wasser und in dem Fall ja besonders Wasserknappheit ein großes Thema im Kontext des Klimawandels. Wie kommt man denn bei diesem Thema dann zusammen zu einem Theaterstück?
Das große Überthema Wasser, das haben wir ja reingeworfen. Und dann haben wir gefragt, was ist euch denn wichtig? Wie würdet ihr denn an das Thema rangehen? Und was sehr, sehr schön war, war, dass die Ukwandas mit einem Märchen angefangen haben. Die haben uns einfach ein kleines Märchen geschrieben, wo es um Wasser geht. Und da haben wir festgestellt, das ist eine gemeinsame Sprache, die wir sprechen, weil die Märchenerzähltradition gerade in der Kultur der Xhosa sehr wichtig ist und wir das auch kennen von uns. Und wir nähern uns dem Thema auf der einen Seite sehr, sehr poetisch und auf der anderen Seite ganz direkt. Also performatives Theater auf der einen Seite, wo es wirklich um uns und unsere Lebensrealität geht und was jetzt gerade ist, gekoppelt mit einer sehr poetischen, märchenhaften Erzählung.
Ja, und wir hören mal kurz rein, wie das dann klingen wird in Augsburg.
Sie flogen über brennende Wälder. Der Rauch versperrte ihnen die Sicht. Aber der Storch wusste ganz genau, wo er langfliegen musste. Er wollte die Krabbe unbedingt zum Wasser bringen.
Wir arbeiten in Hühne mit Hühner mit also Millen.
Sie sahen verschmutzte Küsten voller veränderter Tiere.
Ja, das Ganze also eine zweisprachige Aufführung. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, Ukwanda Puppets and Design Art Kollektiv, die arbeiten mit lebensgroßen Figuren, Tieren, Menschenfiguren, teilweise recht realistisch nachgestaltet, teilweise auch angedeutet. War das das erste Mal für das Ensemble von Augsburg, dass dann mit Puppen gearbeitet wurde?
Ja, bei der jetzigen Mannschaft auf jeden Fall. Und ich glaube auch das erste Mal mit solchen Puppen, weil sie sind wirklich sehr groß und beeindruckend, wunderschön. Und es ist eine andere Ästhetik vom Puppentheater, als wie wir es eher im Kindertheaterbereich gewohnt sind. Und was wir halt im Laufe der Zusammenarbeit gemerkt haben, also 4 Deutsche, ist, dass die Puppen ganz anders erzählen können, auf eine gewisse Art und Weise viel weniger Sprache brauchen, naiver sind im positiven Sinne und einfach eine andere Form der Erzählung notwendig ist, auf die wir uns so voll und ganz eingelassen haben und es sehr, sehr lieben.
Sie haben vor 4 Jahren, das habe ich ja eingangs gesagt, angefangen zu proben. Das ist ja eine ungewöhnlich lange Probenzeit, die natürlich nicht durchgehend war, weil durch Corona die Proben unterbrochen waren. Wie haben Sie sich denn als 2 sehr unterschiedliche Ensembles, also Sie haben zwar gerade gesagt, es gibt natürlich diese Märchenerzähltradition in beiden Ländern, aber wie haben Sie sich denn als Ensembles in der künstlerischen Arbeit, was haben Sie da voneinander gelernt?
Hui. Was haben wir voneinander gelernt? Naja, wir haben auf jeden Fall voneinander gelernt, zuzuhören. Und zuzuhören bedarf einer anderen Konzentration oder auch einer anderen Zeitspanne, wenn man sich wirklich fremd ist. Man kann das so sagen, dass wir uns fremd waren, weil Ukwanda ist nicht, die leben in Kapstadt, aber sie kommen selber vom Eastern Cape, vom Ostkap in Südafrika und sind noch in einer Tradition und in einer Umgebung aufgewachsen, die wirklich ganz, ganz, ganz anders ist, als wie wir aufgewachsen sind und wie auch Menschen hier in Deutschland im ländlichen Raum aufwachsen. Auch das kann man nicht vergleichen. Und da mussten wir uns erstmal viel reden, auch viel miteinander machen, ausprobieren. Und ich glaube, dass beide Elemente im Stück jetzt vorkommen. Also es ist ein sehr eklektischer Abend. Also wir springen auch ein bisschen hin und her. Und ich glaube, man kann beide Traditionen sehen. Und dann gibt es aber eben auch Verschmelzungspunkte. Und dann hoffe ich natürlich, dass alle was aus dem Abend mit rausnehmen, im Sinne von Wasser ist ein sehr kostbares Gut. Wasser gehört nicht an die Börse. Wir müssen aufpassen auf unser Wasser, weil die Probleme, die jetzt Kapstadt hatte, andere Metropolen, andere Regionen auf der ganzen Welt haben, die werden wir auch haben, beziehungsweise eigentlich haben wir die schon. Und man kann den Wassermangel nicht bekämpfen, wenn er da ist, sondern man muss da vorher mit anfangen.
Am Dienstag gibt's die Uraufführung von Iskalo Somlambo, der Ruf des Wassers, in der Brechtbühne im Gaswerk am Staatstheater Augsburg, die Kooperation mit dem Ukwanda Puppets and Design Art Collective aus dem südafrikanischen Kapstadt. Dorthin zieht die Produktion im Herbst dann weiter. Und wie es am Dienstag war, das erfahren Sie in unserem Kulturmagazin Fazit hier im Deutschlandfunk Kultur direkt nach der Premiere ab 23.05 Uhr. Und ich sage ganz herzlichen Dank an Dorothea Schröder, die Regisseurin des Ganzen.
Vielen Dank.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute vom Intendanten des Bochumer Schauspiels, Johann Simons. Er hat am Thalia Theater in Hamburg 2014 den Roman Deutschstunde von Siegfried Lenz auf die Bühne gebracht. Und dabei blieb ihm eine Formulierung hängen.
Meine geniale Stelle für mich in Deutschstunde ist schichtig kicken. Und schichtig kicken bedeutet für mich, aber das hier spricht ein Niederländer, die das Deutsch mal erklären möchte, vielfältig hingucken, auf verschiedene Ebenen gucken. Und das macht der Polizist in diesem Roman, obwohl er zum Maler gesagt hat, du darfst nicht weiter malen. Der versucht eben seine Gedanken zu lesen und seine Gedanken zu verbieten, was natürlich nicht gelingt. Das ist die Kraft der Menschen. Aber wo eigentlich die Polizist über genauso eine Fantasie hat wie eigentlich der Maler. Aber der lässt seine Fantasie nicht zu.
Johann Simons über das schichtig Kicken. Ich wünsche Ihnen für diesen Samstag und auch sonst einen vielschichtigen Blick auf das Leben.